Jesus lehrt beten, das Vaterunser. Das Vaterunser ist bei Jesus kein Ritual. Es ist Gebetsschule. Also Jesus lehrt so beten. Und er gibt uns damit einen Leitfaden in der Hand oder so eine Art Inhaltsverzeichnis. Die und die Kapitel gehören in euer Beten hinein. Am besten in der und der Reihenfolge. Stellen Sie sich mal vor, wir würden unseren Gottesdiensten jeden Sonntag das Inhaltsverzeichnis der Bibel oder das Inhaltsverzeichnis des Gesangbuchs miteinander lesen. Fänden vermutlich einige etwas merkwürdig. Zumindest so lange, bis sie sich dran gewöhnt hätten und es dann auch artig mitlesen. Ja, das Vaterunser ist das Beste, das Genialste aller Gebete, keine Frage. Aber wir sollen es nicht einfach nachplappern oder aufsagen. Es ist kein frommes Gedicht. Es ist auch kein frommer Zauberspruch. Rattert keine Gebete runter wie die Heiden mit ihren frommen Blabla und ihren Gebetsmühlen, mit denen sie ihre Götter müde oder mürbe oder gefügig machen wollen, sagt Jesus. So ein bisschen ausführlicher übersetzt. Macht es ihnen nicht gleich oder nicht nach. Euer Vater im Himmel braucht nicht viele Worte. Er hört und versteht sofort. Und er weiß auch schon alles. Deshalb, ihr sollt auf diese Weise beten, folgendermaßen beten, so beten. So leitet Jesus das ein. Und dann nennt er sozusagen die Überschriften. Und damit stellt er unser Beten vom Kopf auf die Füße. Er leitet uns an, die richtige Position einzunehmen im Beten. Und die richtige Position ist, dass wir anerkennen, dass Gott die höchste Position hat. Und deshalb geht es zuerst um ihn. Das Wichtigste gehört immer an die erste Stelle, auch wenn wir unseren Tag einteilen, ist das die Weise, das Wichtigste zuerst. Immer. Und beim Gebet, das Wichtigste ist Gott und sind zunächst mal Gottes Angelegenheiten. Wir denken schnell, das wären wir und unser Kram. Als wären wir der Mittelpunkt der Welt und Gott soll dann um uns kreisen und unsere Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Da ist uns irgendwas zu Kopf gestiegen oder wir stehen Kopf. Jesus stellt uns jedenfalls wieder auf die Füße. Gott ist der Höchste und er ist der Mittelpunkt. Der Vater ist der Ursprung. Wir verdanken uns ihm. Und deshalb geht es zuerst um seine Ehre, um seine Herrschaft, um seinen Willen und zuletzt übrigens auch wieder. Gebet ist Beziehungspflege zu unserem Ursprung. Und genau so kommt alles zum Ursprung zurück oder wieder ins Ursprüngliche hinein. So wird's wieder original alles. So werden auch die Fälschungen aussortiert. Und wenn die Mitte stimmt, dann stimmt auch der Rand. Wenn der Anfang richtig ist, dann wird auch der Schluss gut. Und wenn Gott in der Höhe die Ehre hat, dann kann auch Frieden auf Erden werden. Das hängt zusammen. Und so führt uns Jesus zu Gott, dem Vater. Gott ist oder Gott wird unser Vater durch Jesus. Das heißt nicht unser Kumpel, unser Vater. Und deshalb, Gottes Name ist heilig, also abgesondert, das ganz Besondere. Jeder soll das sehen, jeder soll das achten, soll das ehren. Unser Vater, dein Name soll immer und überall hoch und heilig gehalten werden. Und nun geht's weiter. Dein Reich, deine Herrschaft soll kommen. Und dein Wille soll geschehen, und zwar auf der Erde genauso wie schon im Himmel. Das hängt ganz eng zusammen, das Reich Gottes und der Wille Gottes. Von daher ist es sinnvoll, auch miteinander zu besprechen. Zunächst das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Klar ist, Gott steht über allem. Er hat alles unter Kontrolle. Er weiß von jedem Spatz, der auf die Erde fällt, sagt Jesus. Und er weiß auch von jedem Haar, was noch auf unserem Kopf ist, noch nicht runtergefallen. Es geht nichts ohne Gott. Nie. Und das gilt immer und überall. Aber das ist noch nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott eingreift und wo man das merkt, wo sich das auswirkt, wo es göttlich zugeht, wo Gott am Werk ist. Das ist Gottes Reich. Und dieses Reich Gottes gibt es jetzt schon und hier in vorläufiger Weise. Und es wird einmal die ganze Welt sichtbar erfüllen in endgültiger Weise. Also es gibt diesen gegenwärtigen Aspekt jetzt schon, unvollkommen und einmal ganz und perfekt im Himmel, sagen wir. Wir sprechen gern vom Bau des Reiches Gottes oder davon, dass wir das Reich Gottes bauen oder dass Gott sein Reich bauen soll. Auch in dem Heft haben wir es hier wieder stehen, dreimal heute für das Thema. Kann man jemand sagen, wo das in der Bibel steht, das Reich Gottes bauen? Ja, nennt mir mal ein paar Stellen. Er schüttelt da nur im Kopf. Ihr Lieben, das steht nicht in der Bibel. Weder Gott baut sein Reich noch wir. Das Reich Gottes kann verkündigt werden. Es kann, ich sag mal, demonstriert werden durch Heilungen, das ist ein wichtiger Aspekt in den Evangelien. Man kann ihm nahe sein, man kann es sehen, sagt Jesus. Das Reich Gottes kann kommen oder es kann nahe herbeikommen, es kann sichtbar werden, es kann offenbar werden, es kann da sein, es kann gegenwärtig sein, es kann einem gegeben werden oder genommen werden, man kann es empfangen, es kann einem gehören. Man kann ins Reich Gottes kommen und man kann es erben. Das steht alles in der Bibel. Kann ich die Bibelstellen nennen alle? Aber man kann das Reich Gottes nicht bauen. Und Gott baut es auch nicht. Bauen heißt ja, wir tragen so unsere Dinge zusammen und organisieren da was. Basteln es zusammen. Das kann man in der Gemeinde und in der Kirche tun. Etwas zusammentragen, etwas tun, etwas beitragen, sich einbringen. Und das ist schön, das gehört auch dazu, aber das ist noch nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes kann man nicht organisieren. Es ist nämlich organisch. Es ist lebendig. Es wächst. Es wächst. Und so nimmt Jesus, wenn er über das Reich Gottes spricht, nicht Bilder aus dem Bau, sondern aus der Natur. Markus 4, da wird ein Same aufs Land geworfen. Und der Rest geschieht einfach. Der Bauer schläft und steht wieder auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und sprießt und wächst, wie, das weiß selbst der Landwirt nicht. Ganz von selbst, automatisch steht da im Griechischen, bringt die Erde Frucht. Erst den grasartigen Halm, danach die Ähre und dann den ausgereiften Weizen. Das Reich Gottes wächst. Aus fast nichts wird etwas Großes. Und das Reich Gottes kommt. Wo? Das Reich Gottes kommt auch ohne unser Gebet von selbst, schreibt Martin Luther. Trotzdem sagt Jesus, betet, dass es kommt, dein Reich komme, damit es auch zu uns kommt, ergänzt Luther oder erklärt Luther, kleinen Katechismus. Gott kommt zum Ziel, Gott wird sich durchsetzen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist nie die Frage. Die Frage ist nur, wo und wann. Und das hat etwas mit unserem Gebet zu tun. Dass Gott bei uns sichtbar eingreift, dass man das merkt, dass es auch bei uns göttlich zugeht, dass Gott bei uns am Werk ist, dafür können wir nur beten. Wir können das nicht organisieren. Wir können das nicht erarbeiten durch unseren Fleiß. Wir können das nicht machen. Selbst fromme Worte breitstreuen hilft noch nichts. Und wenn wir noch so gut reden können, das kann alles tot sein, geistlich tot. Samen ist was Lebendiges. Gottes Wort ist lebendig, da ist Geist drin, der Leben schafft und der Leben hervorbringt. Das ist menschlich nicht produzierbar. Das kann man auch nicht studieren. Und ob und wo und wie was aufgeht von diesem Samen, das haben wir nicht in der Hand. Wir können nur dann zur Stelle sein, wo was aufgeht und so unsere Hilfsarbeiten tun. Das muss der Bauer auch. Und dafür müssen uns erstmal die Augen aufgehen. Hier wächst etwas von Gott. Da möchte also zunächst einmal etwas in uns gewachsen sein. Auch ein geistliches Seh- und Unterscheidungsvermögen. Hey, hier ist Gott am Werk gerade. Oder da will er was tun, damit dann auch durch uns etwas wachsen und geschehen kann. Reich Gottes. Aber die Frage ist, geht es uns überhaupt ums Reich Gottes? Oder geht es uns um unser Reich, bei dem Gott mithelfen soll, es aufzubauen? Ich habe einen klugen Satz gelesen. Das Reich Gottes ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Das Reich Gottes ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen versuchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Das geschieht in der Bibel durch vollmächtige Verkündigung, das eine Verkündigung, die die Herzen nach dem Willen Gottes erneuert und verändert, kann man nicht machen. Es geschieht in der Bibel dadurch, dass alles in den Menschen unter die Herrschaft Gottes kommt. Das bedeutet auch bei Jesus, dass fremde Mächte weichen. Da sagt er, da ist das Reich Gottes zu euch gekommen, und das passiert. Und dass das Innere und Äußere heil wird bis ins Körperliche hinein. So hat Jesus Reich Gottes verkündigt und gelebt und in diese Welt hineingebracht. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir genau dafür, dass das unter uns heute geschieht. Und dann, dein Reich komme, ist auch die Bitte darum, dass Jesus wiederkommt. Und dass er diese Welt insgesamt und vollständig ganz neu macht. Und wer wirklich will und wartet und betet, dass Jesus jetzt kommt und wirkt, der will und wartet und betet auch, dass Jesus wiederkommt. Trotzdem sei die Frage erlaubt, wollen wir das echt? Oder würden wir das als Störung unserer Pläne auffassen? Wir hatten doch so viel vor, sogar so viel Frommes, und jetzt kommt Jesus dazwischen und beendet das. Nein, bitte noch nicht. Ich höre fast nur Gebete, die darauf hinauslaufen, Gott, hilf uns, das mit unserer Welt ein bisschen besser und gerechter und friedlicher hinzukriegen und die Umwelt zu erhalten, damit es uns und anderen auf dieser Erde gut oder wieder besser geht und wir unbeeinträchtigt unsere Vorhaben verwirklichen können.
Prüfen Sie bitte mal den Inhalt der Gebete. Das ist im Wesentlichen die Zusammenfassung.
Die ersten Christen beteten: Maranatha, unser Herr, komm, komm. Das schloss ein, sogar die Bitte um das Gericht. Komme bald.
Oder in der 12 Apostellehre dieses Gebet: Es soll kommen die Gnade und vergehen diese Welt.
Die haben gebetet, dass Jesus wiederkommt. Und das Neue Testament deutet an, dass der Zeitpunkt des Kommens von Jesus durchaus etwas zu tun hat mit den Gebeten der Gemeinde, auch mit der Umkehr der Menschen, damit, dass sie Gottes Willen leben, ihm den Weg bereiten und dass die Braut vorbereitet ist. Nach Gottes Willen leben. Klar, wo Gott regiert, also Gottes Reich ist, da geschieht Gottes Wille, im Himmel jetzt schon unwidersprochen. Aber Gottes Reich oder das Reich der Himmel, wie es Matthäus häufig nennt, soll ja auf die Erde kommen. Jetzt schon in vorläufiger Weise und dann mal in vollkommener Weise, dass hier wirklich alles neu und endlich gut wird und gerecht wird und so weiter. Und deshalb gehört diese nächste Bitte mit dazu: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und hier gilt dasselbe wie vorhin. Gott kontrolliert alles. Es gibt nichts, was Gott nicht zulässt, gewähren lässt, laufen lässt. Da verstehen wir vieles nicht, aber es ist so, es ist unter seiner Kontrolle. Aber das heißt überhaupt noch nicht, dass sein vollkommener Wille geschieht, das, was er eigentlich will. Wir müssen nicht darum beten, dass Gott doch bitte nicht die Kontrolle verliert und dass ihm die Dinge ja nicht aus dem Ruder laufen. Das müssen wir nicht beten. Das hat er schon in der Hand. Das kann nicht geschehen. Aber wir dürfen und sollen beten, dass Gottes eigentlicher und guter und vollkommener Wille geschieht. Und Luther sagt dazu: Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Nein, das ist eben nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass er geschieht. Uns ist auch nicht selbstverständlich, dass wir das wollen. Wie oft sind unsere Gebete Versuche, Gott dahin zu bringen, zu tun, was wir wollen? Können wir lange versuchen. Und dann beschweren wir uns noch, wenn Gott nicht hört. Hallo. Komm mal vom Kopf auf die Füße. Gebet ist Beziehungspflege zu Gott, dass alles in Beziehung zu Gott und dass alles in Beziehung zu seinem Willen kommt. Und dass sein Wille in allem geschieht, darum geht's. Das ist übrigens das Beste, was geschehen kann. Also wir können Gott und seinen Willen nicht toppen, wir können den nicht übertrumpfen mit unseren Vorschlägen oder was, dass wir es besser wissen. Wir können das nicht übertreffen. Aber Gott muss sich nicht uns und unserer Welt anpassen, sondern wir haben uns ihm anzupassen. Und wenn wir und die Welt sich ihm anpassen, nach ihm richten, dann wird's gut. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 12, und die Stelle ist mit angegeben: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, ich übersetze mal ausführlicher noch, geht nicht konform mit dieser Welt, passt euch nicht dieser Welt mit ihren Maßstäben an, sondern, Luther macht es passiv, aber aktiv, es steht passiv im Urtext: lasst euch umgestalten, lasst euch umwandeln, lasst diese göttliche Metamorphose mit euch geschehen, dass euer Verstand, dass euer Denken, eure Vernunft erneuert wird. Dann könnt ihr prüfen oder durch Prüfen herausfinden, was echt und bewährt ist, nämlich Gottes Wille, der gut und heilsam ist, wohlgefällig, zufriedenstellend, angenehm und vollkommen perfekt zielführend. So rum geht es. Wir können aus einer weltlichen Gesinnung heraus nicht biblisch beten. Ich sage das ruhig nochmal: Wir können aus einer weltlichen Gesinnung heraus nicht weltlich biblisch beten. Wir können so anfangen zu beten, das dürfen wir immer. Und dann kommt ein Prozess hoffentlich in Gang, ja, dass wir mit Gott in Kontakt kommen und dass sich dann auch in uns Dinge ändern. Anfangen können wir immer, wo wir sind. Das ist keine Frage. Auch beim Nullpunkt oder unter Null, das ist wurscht. Aber biblisch beten, da braucht es, dass wir auf Gott eingestellt sind. Es braucht in uns die Klarheit, was Gottes Wille ist und was ihm entspricht. Und zu dieser Klarheit kommen wir nur durch eine innere Umgestaltung, durch eine innere Verwandlung. Das steht im Griechischen Metamorpho. Das verstehen manche, die wissen, was eine Metamorphose ist. Wenn aus der Raupe der Schmetterling wird. Und jetzt diese göttliche Metamorphose schon auf der Erde. Wir werden von unserer irdischen, weltlichen Gesinnung befreit und erheben uns innerlich zu Gott. Wir lernen zu denken wie er. Und wir bekommen immer mehr eine geistliche Gesinnung. Das muss Gott selber schenken und bewirken. Und das will er schenken, aber wir müssen das auch wollen, von ganzem Herzen. Deswegen werden wir hier aufgefordert, das geschehen zu lassen. Verstehen wir das? Es geht im Gebet darum, dass Gott zum Zuge kommt. In uns, in anderen und in dieser Welt zum Zuge kommt. Dass Gott zum Zuge kommt. Und das sollte der Inhalt unserer Gebete sein. Das sollten unsere Anliegen sein, unsere Sehnsucht. Es gibt nämlich nichts Besseres, als dass Gott zum Zuge kommt. Es gibt nichts Besseres. Und wir sollten für das Beste leben. Und wir sollten das Beste wollen. So hat es Jesus vorgelebt. Und so hat Jesus gebetet. Und seine Gebete wurden erhört. Und so sollen wir und dürfen wir ihm folgen. Auch in unserem Beten. Damit Jesus bei uns durchkommt und Gott zum Zug kommt. Zu seiner Ehre. Und uns zum Heil. Darum geht es.